Sie hören SWR Kultur am Samstagnachmittag. Eine Hundepfeife, die hört bekanntlich nur der Hund, aber nicht die Menschen in der Umgebung. Die Dog Whistle, wie es im Englischen heißt, ist aber nicht nur geeignet, um Hunde zu erziehen. Es ist auch ein Begriff in der politischen Kommunikation. Und unser Wort der Woche, Dog Whistling, das Hundepfeifenprinzip. Darüber möchte ich reden mit unserem Kommunikationsexperten Professor Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen. Hallo, schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, hallo.
Wer macht denn in der Politik Gebrauch vom Dog Whistling?
Nun, das sind die unterschiedlichsten Gruppen, Weltanschauungsgemeinschaften, mehr oder minder ideologischen Player, die eigentlich so etwas absetzen wollen, was man, finde ich interessant, das so zu nennen, eine öffentliche Geheimbotschaft nennen könnte. Also man sagt etwas, kodiert aber die Kommunikation so, dass man sich immer noch zurückziehen kann und sagen, nee, das hat man aber gar nicht so gemeint, aber die eigenen Anhänger verstehen es eben doch als eine unter Umständen rassistische Anspielung, als einen antisemitischen Hinweis. Das Ganze kommt ja von Dog Whistle, also der Hundepfeife. Und da geht es um schrille Töne, hohe Töne in diesem Fall, die von der Frequenz her so sind, dass sie vom Menschen vielleicht gerade noch gehört oder nicht mehr gehört, aber vom Hund auf jeden Fall, also dekodiert werden können, verstanden werden können. Und das ist eine interessante Kommunikationstechnik. Also letzter Satz, das Dog Whistling ist ein Fachbegriff, der der Propaganda-Entlarvung dient.
Wo haben Sie denn dieses Dog-Whistling-Prinzip besonders wahrgenommen?
Also ich selbst habe vor Jahrzehnten mal ein Buch geschrieben über die Sprache von Neonazis. Und dann kann man sagen, ja, Neonazis, die äußern sich immer radikal, die äußern sich immer eindeutig neofaschistisch bzw. neonationalsozialistisch. Aber das stimmt nicht. Auch die versuchen ja so merkwürdig, ewig gestrig, rassistisch und verdammenswert ihre Ansicht ist, andere zu erreichen, die außerhalb ihrer engen Gruppe sind und sich entsprechend auch anzupassen, manchmal auch aus Angst vor juristischer Verfolgung. Das heißt, sie wenden dann so eine ideologische Codesprache an. Sie sagen ja, die Ostküstenelite oder die Finanzelite in New York oder die Globalisten oder. Und dann setzt man Botschaften ab, Botschaften, die eben den eigenen Anhängern sofort signalisieren, und die Anhänger wissen dies dann auch, wer ist eigentlich gemeint. Also so eine geheimsprachliche Komponente unter Umständen in der öffentlichen Rede.
Dient das womöglich auch dazu, Strafverfolgung zu vermeiden, um die eigenen Absichten zu verschleiern?
Ja, unbedingt. Das kann einer der Gründe sein, weil man immer signalisiert, ja, nee, so war das gar nicht gemeint und so muss man das ja gar nicht verstehen. Also man kann den Anhängern verdeckt signalisieren, wir wissen alle, wovon wir reden. Und man hat aber gleichzeitig, das ist so ein sprachliches Ausweichmanöver, das man hier wählt, man hat eben gleichzeitig eine Rückzugsmöglichkeit in dem Moment, in dem man gestellt werden soll von einer Staatsanwältin oder von einem Journalisten in einer Interviewsituation, immer sagen, nee, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, also das kodierte Sprechen ist ein Sprechen in subtilen Botschaften. Nebenbei finden wir auch den Politiker, der sozusagen religiöse Anspielungen, es muss nicht immer dramatisch und ideologisch und furchtbar sein, religiöse Anspielungen, religiöse Botschaften setzt, um Teile einer Anhängerschaft eben für sich zu gewinnen.
Wo kommt der Begriff Dog Whistling eigentlich her? Wahrscheinlich aus den USA, ne?
Ja, absolut. Also ich selbst bin, wenn ich das richtig rekonstruiert habe, auf eine erstmalige Nutzung dieses Begriffs Dog Whistle Effekt 1988 durch Richard Morin, Reporter der Washington Post, gestoßen. Und da ging es darum, dass man also mit subtilen Formulierungen Beeinflussung ausübt. Und gemeint ist eigentlich diese spezielle Pfeife, deren Töne dann für Hunde oder für Katzen oder für Delfine oder wen auch immer man da gewissermaßen erreicht, mit wem man da kommunizieren will, die dann in besonderer Weise von denen gehört werden.
Sie sind Kommunikationswissenschaftler. Welche Voraussetzungen braucht es denn, um so eine Hundepfeife überhaupt zu hören? Ich kann mich an das bekannte Modell Sender und Empfänger erinnern. Also es braucht einen gemeinsamen Code und ein Verständnis auch über diese gemeinsame Codesprache.
Unbedingt. Und wenn wir dieses Dog Whistling, diese Kommunikationstechnik dechiffrieren wollen, dann müssen wir uns sehr genau damit beschäftigen, wer spricht und welche Anhängerschaft hat derjenige, der spricht und in welcher Wirklichkeit lebt der oder die? Also es ist ja dann eine ganz entscheidende Frage, nicht zu sagen, ja, wir haben jetzt diese eine einzige Wirklichkeitssicht. Nein, was sind die ideologischen Hintergründe? Was ist der Erwartungshorizont? Was sind die Denkweisen? Was sind die Perspektiven, die es überhaupt erlauben, dass eine Anspielung dann knallt und funktioniert und im Extremfall Gejohle oder Bierzeltklatschen oder irgendwas in dieser Art auslöst oder eben Genugtuung oder ein unter Umständen bösartiges Grinsen, weil man eben schon weiß, Ostküste reicht und Globalisten genügt und man hat dann seine antisemitische Kernbotschaft eben auf verdeckte, nicht justiziable Weise abgesetzt.
Ein Code zu verstehen erfordert dann auch wieder sozusagen beim Empfänger ein Verständnis, sonst wird es ja nicht funktionieren.
Absolut, zumindest so einen gemeinsamen Wirklichkeitshorizont. Und wir sehen ja auch jeder Beruf, jede Tätigkeit, da gibt es eigene Berufssprachen, eigene Sondersprachen. So würde ein sogenannter Varietätenlinguist womöglich sagen, also jemand, der sich mit den Sprachen in der Sprache beschäftigt. Und wir wissen es. Gibt, denken Sie an die Sprache von Gefängnisinsassen, da oft geheimsprachliche Elemente, eben weil man eben nicht auffliegen möchte. Man kodiert dann entsprechend, was die Droge, die man da versucht einzuschleusen oder zu verkaufen, bedeutet. Wir haben aber auch das im ideologischen Bereich, einzelne Wörter, die so etwas werden. Hermann Bausinger, der Kulturwissenschaftler, hat es einmal so genannt, wie Gruppenabzeichen, die Mitglieder identifizierbar machen, die Zugehörigkeitssignale senden. Also Helden der Arbeiterklasse, ganz klar ideologisch weltanschaulich zuzuordnen. Mhm. Wenn ich jetzt auf einmal anfange, von Morphemen, Komposita und Varietätenlinguistik zu reden, ganz klar als linguistische Fachsprache identifizierbar. Also Sprache ist bis zu einem gewissen Grad immer auch Gruppenabzeichen. Man hört zu und erkennt, wer der andere ist, wenn man weiß, welche Sprache er spricht.
Dog Whistling. Lieber Perksen, vielen Dank für die Einschätzungen.
Ich danke Ihnen.